wir eigentlich zum letzten noch ausstehenden Punkt, den wir vorhin verschoben oder ausgespart haben, nämlich die IFRIC-Sitzung bzw. die IFRIC-Interpretations. Wir sollten vielleicht nur einen Punkt kurz erwähnen, weil wir gesagt haben, wir geben Informationen hier an den Ausschuss auch weiter, die sich auf die Juli-Sitzung beziehen. Das sind natürlich Entscheidungen, die wir dann erst im November entschieden bekommen, richtig? Das heißt, die Dinge, die ihr jetzt in der September-Sitzung habt, sind Sachverhalte, die aus dem Mai oder davor kommen, ja, weil wir immer diesen 4-Monats-Versatz haben.
Ja. Ja, vielleicht einleitend zu der letzten IC-Sitzung ist, glaube ich, zu sagen, um den Hintergrund ein bisschen nachvollziehen zu können, das war wieder eine virtuelle Sitzung von einem Tag, wobei ein Tag, ich würde es mal reduzieren auf 4 Stunden, daraus sind dann 3 gemacht worden. Was allerdings insofern sachgerecht war, als dass die Agenda im Vorfeld auch mehr oder weniger nicht so viele Überraschungen enthielt und vielleicht zu so kontroversen Punkten hätte führen können. Insofern sieht man das auch an der Länge des Updates, dass es etwas kürzer ist, beziehungsweise an der einen oder anderen Stelle, dass man gesagt hat, da ist dann eben ist erstmal nur vorgelegt worden, aber keine weitere Entscheidung getroffen worden. Ich möchte anfangen mit der Interpretation zu IAS 21, und zwar vor dem Hintergrund der Frage, welcher Wechselkurs ist denn anzuwenden, wenn ich Fremdwährungstransaktionen habe. Wir haben darüber diskutiert, was soll der Erstanwendungszeitpunkt dieser Interpretation sein, und ist jetzt mehr oder minder dem Due Process Genüge getan, sodass man mit dem Balloting anfangen kann. In Bezug auf die auf das erstmalige Anwendungsdatum war ich erfreut dann hinterher, dass man sich also doch darauf einigen konnte, dass das der 1. Januar 2018 sein sollte. Hintergrund ist, weil systemtechnisch sehe ich da schon das ein oder andere, das ein oder andere im Zusammenhang mit der Realisierung des Standards IFRS 15. Insofern sind es die gleichen Leute, die an den Projekten arbeiten. Das bedeutet eben auch, dass wenn ich beispielsweise Vorauszahlungen in Fremdwährung erhalten habe und ich dann den Betrag meines Umsatzes bemessen muss auf Basis des Kurses am Tag des Gelderhalts versus vorher vielleicht auf Basis des Tages der Rechnungsstellung, dann sind das die gleichen, die gegebenenfalls sonst dafür sorgen, dass ein Teil des Umsatzes in andere Perioden verschoben wird. Also Erstanwendungszeitpunkt 1. Januar 2018, vorzeitige Anwendung ist erlaubt. Ich denke, dagegen ist nichts einzuwenden, wird dann also entsprechend auch in der Interpretation stehen. Und dann haben wir noch, ist noch diskutiert worden, wie mit Erstanwendern umzugehen ist, prospektiv. Dann haben wir die Interpretation zu IAS 19 besprochen, und zwar vor dem Hintergrund der Frage Asset Ceiling Defined Benefit Asset Minimum Funding Requirements. Eigentlich wurden die Comment Letter nur kurz durchgegangen, es wurden keine Entscheidungen getroffen. Der Grundtenor war, also das, was man da jetzt vorhat, wird vermeintlich so auch kommen. So ist meine Wahrnehmung dessen. IAS 12, Income Taxes, Uncertainty over Income Taxes, genau das Gleiche. Das ist das, was ich eingangs meinte mit das Treffen war insofern nicht relevant in Bezug auf das Outcome, weil keine wirkliche Entscheidung getroffen wurde. Erleichtert vielleicht auch ein bisschen die Kommentierung dessen dann. Dass man auch nur ein bisschen durch die Comment Letter gegangen ist, das für und wieder nochmal sich angesehen hat, festgestellt hat, ja, da gibt es die Kritikpunkte, auch beispielsweise, was wir erwähnt haben, dass natürlich eine reine Fokussierung auf Income Taxes vielleicht ein bisschen knapp gegriffen ist. Auf der anderen Seite, und das ist das, was vielleicht ein bisschen an unsere Diskussion heute Morgen anschließt, was kann denn das IC dann wiederum leisten? In diesem Aspekt wieder darauf abgestellt wurde, naja, das ist ja was ich in Jahr 12 gar nicht geregelt wird, das folgt einem anderen Standard, einem anderen Regime, wir können das dann nicht komplett rauspacken, insofern können wir das dann also auch in dieser Interpretation nicht mit aufnehmen. Ja, point noted, aber Konsequenz keine. Das ist also ein wunderschönes Beispiel, wo jeder vielleicht sagt, ja, aber jetzt habe ich hier meinetwegen einen Fall, der ist umsatzsteuerbezogen und der andere ist wirklich Income Tax und beide behandle ich eigentlich dann unterschiedlich. Wenn man das einem CFO erklärt oder auch eventuell sogar einem Kollegen aus einer Steuerabteilung, der wird es auch nicht ganz nachvollziehen können. So, jetzt haben wir ein technisches Problem. Ich hoffe, ich muss nicht alles von Anbeginn an wiederholen.
Es gibt ja auch nichts zu berichten.
Ja, ja, genau.
Machen wir eine kurze Pause.
Nein, das.
Bitte was? Ja,
gut. Wir haben tatsächlich auch Entscheidungen getroffen. Und zwar tentative für eine Non-Interpretation. Und zwar bei der Frage, wie sieht es denn in Bezug auf die Bemessung der latenten Steuern aus für Vermögenswerte, die eine unbestimmte Nutzungsdauer haben? Und sind die im Prinzip so zu behandeln wie Vermögenswerte mit einer unendlichen Nutzungsdauer? Und wie hat das Unternehmen dann zu werten, welche Möglichkeit der in Anführungszeichen Verwendungsfindung für diese Vermögenswerte es tatsächlich gibt? So, und da hat man befunden, eigentlich sind die Standards an der Stelle vermeintlich klar. Ich drücke mich da immer vorsichtig aus. Vor dem Hintergrund, dass man eben sagt, eine unbestimmte Nutzungsdauer ist nicht eine unendliche Nutzungsdauer. Insofern ist das für diese Vermögenswerte, die eine unbestimmte Nutzungsdauer haben, die unterscheiden sich also grundsätzlich auch nicht dann von denen, die eine bestimmte Nutzungsdauer haben in Bezug auf die latenten Steuern. Und sieht deshalb dann den IAS 12 an der Stelle als eindeutig an, sagt, die Methode der Recovery des Buchwertes, die sollte eben nicht davon abhängig sein, ob der Vermögenswert jetzt abgeschrieben wird oder ob er nicht abgeschrieben wird, sondern hängt dann damit zusammen, was das Unternehmen denn dann tatsächlich mit diesem Vermögenswert vorhat, sprich, ob es ihn also weiter nutzen will oder eben verkaufen auf dieser Basis. Sollten dann eben auch die Steuerlatenzen ermittelt werden. So.
Ich darf eine Frage stellen.
Ja.
Als ich das jetzt gelesen habe, ich habe immer vorher gesagt, ja, das passt ja alles und so weiter, ist alles klar, aber das gilt doch auch für die mit unendlicher Nutzungsdauer, ne? Weil auch die schreibe ich nicht ab, da wird auch gesagt, die sind auch non-depreciable, aber auch da kann ich ja hingehen, wenn ich jetzt etwas habe, was keine, also nicht unbestimmte, sondern eine unendliche Nutzungsdauer hat, auch das kann ich ja nutzen oder verkaufen.
Ja.
Also auch da müsste ich doch, wenn ich jetzt eine latente Steuer habe, weil ich irgendwie in der Steuerbilanz was anderes mache, müsste ich doch auch eigentlich dann berücksichtigen, will ich das weiter nutzen oder verkaufen oder bin ich da auf dem Holzweg, weil im Endeffekt ist es doch, weil hier ist so der Eindruck erweckt wird, dass es nur deswegen, weil es einer Abnutzung unterliegt, das wird zwar nicht abgeschrieben, aber es unterliegt einer Abnutzung und deswegen bist du beim Indefinite, hast du dasselbe Thema.
Ja.
Aber das ist doch bei einem mit unlimitierter Nutzungsdauer, oder?
Genau das
ist.
Aber dann, okay. Das heißt also, vielleicht.
Man hat
nur
halt eine konkrete Regel für eine unlimitierte Nutzungsdauer, ja. Also ich meine, natürlich, man könnte jetzt darüber.
Naja, warum ich das sage, ist nur, ich befürchte, dass jetzt Leute sagen, aha, das ist deswegen, weil die abnutzbar sind. Die werden zwar nicht abgeschrieben, aber abnutzbar. Und deswegen muss ich da auch die Unterscheidung treffen. Aber es gilt ja auch für die Infinite.
Es gibt ja Infinite nicht, es gibt ja einfach nur die Gruppe Indefinite Life und Infinite Assets. Es gibt ja nicht Infinite Life Assets. In dem Sinne stand natürlich irgendwo mal fast Infinite Life, oder? Es gibt immer nur Indefinite Life. Auf so einem Grundstück steht ja nicht das halt Infinite Life, oder?
Nee.
Das hätte ich jetzt gedacht.
Schau, aber okay.
Dass man da nochmal unterscheidet. Also man hat da wie beispielsweise APRD oder so, das hat halt, ich kann zum jetzigen Zeitpunkt dann die Nutzungsdauer eventuell eben nicht bestimmen.
Ja,
aber
Infinite
bei
gibt es nicht. Mit dem Begriff Infinite gibt es nur ein einziges Mal in IAS 38. Wenn zum Beispiel für IAS 16, da würde das Grund schon runterfallen, gibt es keine Wort Infinite.
Was ist das dann in 38?
Ja, das in 38 ist nur die Erläuterung, wo drin steht, dass Indefinite nicht Infinite macht,
ja.
Heißt, nicht gleichzusetzen ist. Das ist die einzige Aussage, das ist halt, es gibt zweimal
Infinite. Ja, aber wieso gibt es das nicht?
Ja,
ich wollte sagen, Indefinite ist, ich weiß, es nutzt sich etwas, aber ich kann nur nicht verlässlich die Nutzungsdauer bestimmen, so hätte ich es jetzt mal verstanden. Aber es gibt doch auch welche, die, wo ich sage, die nutzen sich nicht ab.
Was denn?
Brand oder sowas?
Nein, eine Brand würde ich das, da würde ich das noch nicht mal so sagen. Die würde sich meines Erachtens abnutzen. Aber Grundstück ist meines Erachtens. Wieso?
Gut, dann ziehe ich mal
kontaminiert, aber das ist schon...
Ja, aber das ist der Wert eines Grundstücks. Ich frage mich nur nicht zahlenmäßig, aber beim Grundstück fällt der doch auch an Wert oder kann er Wert gewinnen?
Ja, ja, aber die Frage ist ja, ob es einer Abnutzung unterliegt. Also wenn ich da was drauf wohne...
Das ist ja eine Wertfrage. Dann ist es eine Stunde.
Also okay, gut. Also
ja. Die Rechtsposition kannst du dafür aufsorgen. Aber dann wollen wir jetzt nicht...
Das ist in China und so. Ne? Gut. Ja. Also ich meine,
was
heißt
die Conclusio?
Die Conclusio war, dass der Standard klar ist, dass man nichts weiter macht. Ich meine, das heißt, wir werden, das war ja tentative, also wir hätten ja tatsächlich noch einen Kommentar schicken können. So. Jetzt kommen wir tatsächlich zur Entscheidung. Und entschieden wurde nicht zu entscheiden. Und zwar bei der Fragestellung, na, was mache ich denn jetzt, wenn ich von der Rolle, dass ich Kontrolle habe, in ein Joint Control abrutsche. So, ich habe also vorher ein Business, daran verliere ich Kontrolle. Und wie ist jetzt die Bilanzierung vorzunehmen? Ich habe eine eindeutige Regel, wenn ich, sagen wir mal, Kontrolle verliere und dann meinetwegen in der Equity-Beteiligung bin, AFS oder sonst was, wo ich also dann entsprechend die Anteile zum Fair Value erstmal abbilde und voll tatsächlich dann auch realisiere. Aber das habe ich habe eben so etwas Eindeutiges nicht, wenn ich mir das ansehe bei Joint Control, leider Gottes. So, vor dem Hintergrund hat man dann gesagt, oh, wir haben ja so ein ähnliches Thema gehabt, das sich damit beschäftigt, wie ist denn das Accounting für Verkäufe bzw. Einbringung von Vermögenswerte in ein assoziiertes Unternehmen oder ein Joint Venture. Da hat das Board jetzt im Rahmen des Equity-Projektes auch entschieden, den Effective Date dieses Standards erstmal auszusetzen. Und insofern haben wir da jetzt große Ungewissheit, was passiert, und deshalb möchten wir dieses Thema auch nicht lösen. Dass die beiden Themen nicht zwangsweise mehr oder minder miteinander 1:1 in Verbindung stehen, denke ich, haben wir in der Vergangenheit auch deutlich gemacht. Konnte man auch nochmal vorbringen, wollte man so aber nie sehen. Die Mehrheit hat also entschieden, das nicht weiter zu verfolgen. Und das ist final.
Wäre es denn nicht sehr viel sinnvoller, statt zu sagen, guckt euch das an, wenn ihr das nächste Mal am Accounting for the Sale of Contribution of Assets vorbeikommt, das eher im PIR von IFRS 10 bis 12 zu verarbeiten. Da, das ist doch meines Erachtens der logische Aufschlagpunkt, oder? Wenn ich mir schon in irgendeiner Form über Auf- und Abstocken da mit Gedanken machen muss, warum soll ich das dann nicht im PIR regeln? Denn ich
Damit habe ich kein Problem, das ist aber, ja, dann muss der Pir da sein. Dann kann man
ja, der kommt ja. Das, ja, ist ja. Das ist ja der nächste, der jetzt ansteht, ja. Aber dann gibt man zumindest mal einen zeitlichen Plan, denn der IASB hat gesagt, IFRS 10 bis 12 ist das nächste Pir-Projekt nach IFRS 13. Und dann sollte man an der Stelle doch mal zumindest das sagen, denn das liest sich so im Grunde genommen. Gott knows, wann das mal wieder auf die Agenda kommt. Ja.
Ja.
Das ist
nicht mal
Final.
Das ist Final. Nö, nö. Man kann allenfalls nochmal, wenn man das denn dann möchte, den Hinweis geben. Das ist nein, ich meine, es ist ja nicht damit entschieden, dass man es im Rahmen der PIR-Diskussion nicht mit aufnimmt. Ich glaube, das ist immer so eine Frage der Arbeitsauslastung und wie gerade die Themen gesteuert werden. Ich würde es für sachgerecht halten. Ich glaube auch, dass diese Themen mehr und mehr kommen könnten.
Also wir sollten es zumindest für uns vormerken, dass wir dieses Thema im Zweifelsfall dann wieder aufgreifen, wenn der PIR aufgerufen wird. Dass wir sagen, hey, da gab es eine Reihe von Restanten, die sich irgendwo mit IFRS 10, IFRS 11 beschäftigen. Nehmt die bitte mit auf.
Ja. So, und dann haben wir den letzten Punkt, mehr oder minder final entschieden. Das waren die Frage der Zahlungen, die gemacht werden von einem Operator an einen Grantor in einem Service Concession Agreement. Und ich meine, wir haben das ja auch in der Vergangenheit schon mehr oder minder bis zum Verrecken auch hier diskutiert, haben unsere Eingaben gemacht und versucht darzustellen, dass variable Zahlungsbestandteile gegebenenfalls anders zu werten sind als klassische variable Zahlungsanpassung im Rahmen eines Einzel-Asset-Erwerbs. Das wollte die Mehrheit allerdings nicht so sehen. Man hat gesagt, die Themenkomplexe hängen zusammen und deshalb werden wir diesen Sachverhalt an der Stelle auch nicht weiter verfolgen. Das ist mehr oder weniger dann die Conclusion. Wunderschön der Satz. It's too broad for the Interpretation Committee to address within the confines of existing IFRS standards. So, Punkt. Damit war das Thema vom Tisch und abgehandelt.
Gut, das bringt uns dann überraschenderweise zum Ende der Veranstaltung heute. Etwas früher, wie gesagt, weil EFRAG und ASAF nicht so ganz gespurt haben. Nächstes Mal werden wir dann aber sicherlich wieder eine vollere Agenda haben. Wir haben nächstes Mal eine zweitägige Sitzung, aber der zweite Teil ist dann die gemeinsame Sitzung mit dem HGB-Ausschuss, die wir ja verschoben haben. Und wir hoffen, dass wir dann zumindest bis dahin den CSR-Umsetzungsvorschlag haben. Mein Herrn Blönk zuhörte heute Morgen, ist ja die Frage, ob das tatsächlich so kommt, aber schauen wir mal. Also wir sind da im Augenblick noch positiv gestimmt. Gut, dann schließen wir hiermit die 52. Sitzung.